Endspurt ahoi. Nur noch eine Handvoll Releases stehen im alten Jahr aus, doch 2018 hat sich definitiv nicht lumpen lassen. Highlight nach Highlight hat das Licht der Welt erblickt, aber auch zwei neue Verlage, Altraverse und Manga Cult. Zeit für Dimbula und seine beiden Gäste, Speck, Olga und Mia von House of Animanga, in der neuesten Ausgabe unseres Podcast-Formats etwas Übersicht in die wüste Manga-Landschaft zu bringen. Was waren ihre Highlights? Viel Spaß dabei!
Willkommen zurück zu Shortcuts Podcast 84. Wir sind langsam im Endspurt des Jahres angekommen und ich habe mir meine zwei Lieblingsleute eingeladen, wenn es darum geht, dass ich neue Manga-Vorschläge brauche. Hallo Mia! Oh.
Hallo!
ihr müsst wissen, auf Messen stehe ich immer neben Mia vor den Verlagsständen und frage sie so, ist der Manga gut, ist der Manga gut, ist der Manga gut? Wen ich auch fragen würde, wenn sie neben mir stehen würde auf den Messen. Hi, Speck-Olga.
Hallöchen.
Wie geht es dir?
Sehr gut.
Uns dürft ihr jetzt die nächsten 60 Minuten zuhören, wie wir über die Manga-Highlights dieses Jahres herziehen. Vielleicht kennt ihr unseren Anime-Highlights-Podcast, den gibt's auch bald. Aber erstmal Manga. Und da hatten wir schon im Januar eine ganz coole Veröffentlichung, gell?
Oh ja. Da haben wir schon Real Account bekommen. Ein Manga, wo ich erstmal gedacht habe, so cool. Ich habe vorher schon von ihm gehört, dass er anderswo auch schon lizenziert wurde. Dass der aber schon relativ viele Bände hat. Und ich war erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber ja, also ich konnte schon mal ganz gut angefixt werden. Und ihr so?
Echt, wo war der lizenziert?
Ich weiß es gar nicht. Oder war der gar nicht lizenziert? Ich weiß es nicht.
Ich hatte den das erste Mal von dem gehört, als diese Ankündigung in dem Magazin, wo es läuft, kam, dass ein Live-Action-Film von kommt.
Ich habe, glaube ich, als erstes bei Mia davon gelesen. Kann das sein?
Ja, ich hatte Bescheid oder beziehungsweise gesagt, dass der ja dann kommt, weil ich die Ankündigung gesehen habe. Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich habe den auf... Damals, als er in Japan rauskam, hatte ich ihn auf Englisch dann gelesen.
Und ah ja, siehst du, genau.
Genau, also weil ich früher halt online englische Mangas eher gelesen habe.
Ah, siehst du, ja.
Ja, genau, und da habe ich halt dann, wusste ich einfach noch so, der war mir noch richtig präsent im Kopf, so der war richtig geil. Und ich habe halt, auch nur den Anfang gelesen gehabt und habe mich halt einfach tierisch gefreut, als dann die Veröffentlichung von Tokyopop hier in Deutschland dann kam. Und das ist auch wirklich der Manga, wo ich dann, wenn ich den auf den Neuheitentisch in meinem Manga-Laden sehe, freue ich mich tierisch und muss den mitnehmen.
Ich weiß nicht, da kam ja dieser The Ones Within bei Tokyopop auch raus, irgendwie ein paar Monate vorher. Und das hatte so, ich dachte irgendwie so, das schlägt vielleicht in dieselbe Kerbe, das ist irgendwie so dieser typische Zeitgeist-Clickbait.
Und ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass er besser wird.
Ja, The Ones Within geht ja eher in diese Streaming-YouTube-Richtung quasi und Real Account geht ja tatsächlich in dieses Social Media rein, also da geht es halt einfach drum, dass da ein soziales Netzwerk ist, das ist quasi eine Mischung aus Facebook, Twitter und was weiß ich noch alles. Und da geht es halt dann wirklich einfach darum, dass die Leute quasi in dieses Social-Media-Netzwerk reingezogen werden. Und allein diese Idee finde ich einfach so dermaßen geil, weil ich liebe halt einfach Social Media, also nicht umsonst poste ich so viel auf Twitter. Und deswegen finde ich es einfach richtig toll, dass daraus mal eine Geschichte gemacht wurde, die auch spannend ist und auf der psychologischen Ebene auch ein bisschen spielt. Und ja, ist einfach gut gemacht.
Erinnert ihr euch noch an das erste Spiel, wo du mindestens einen Follower behalten musst, weil ansonsten stirbst du halt, als das Todesspiel beginnt. Und alle denken sich erstmal so, ja, ich habe ein paar tausend Follower, einer wird schon bleiben und alle gehen weg.
Und ich fand schon in diesem ersten Spiel hat man halt ganz doll gemerkt, was so die Stärke von diesem Manga ist, weil ich war halt direkt drin und habe direkt gedacht, scheiße, was würde ich denn jetzt machen? Was würde ich denn jetzt machen, wenn die Leute, ich folg bei Twitter irgendwie knapp 300 Leuten, was würde ich jetzt machen, wenn die jetzt in diesem Spiel wären und ich müsste jetzt entscheiden, wem folge ich weiter oder entfolge ich, weil ich sterbe sonst auch? Also keine Ahnung, das war halt mega die Frage gleich in meinem Kopf und ich finde, das ist die große Stärke von dem Manga einfach.
Und ich... sehe bei sowas schon so leichte Schwächen. Also ich bin niemand, also Logik ist mir eigentlich egal, solange es irgendwie noch von der Handlung irgendwie passiert, irgendwie passt. Aber was ich nicht mag bei solchen Sachen ist, wenn du als Leser nicht sehen kannst, also überhaupt nicht die Chance hast, quasi das Ausgehen irgendwie dir zu erdenken. Also wenn du keine Möglichkeit, also keinen Hinweis dir gestreut wird. Und das ist so ein bisschen so, weil du denkst bei Real Account auch bei diesem Spiel denkst du irgendwie so, es ist doch total unrealistisch, dass alle 3000 gerade das mitbekommen, dass sie dir entfolgen müssen. Und da gibt es auch noch so ein anderes Spiel, da hatten die dieses, wo du dieses Profil, also wo so ein Foto von deinem Handy gezeigt wird allen Leuten und die dürfen darüber abstimmen, ob das ein gutes Foto ist oder ein schlechtes. Und dann war ja der Twist da dran irgendwie, es gibt da noch eine dritte Antwortmöglichkeit. Aber die werden nur zwei Jahre gezeigt, quasi. Ja. Und du hast keine Möglichkeit dazu, als Leser das irgendwie nachzuvollziehen.
Und das war dann so, okay, jetzt haben sie sich aber doll noch aus dieser Situation gerettet, wo du eigentlich denkst so, ja, wie willst du denn das lösen? Das ist doch total random. Ob das jetzt jemand gut findet oder halt nicht. Ob da jetzt
diese
jemand...
Lösung, ohne die zu spoilern, aber
Ja, das ist halt so ein bisschen so, okay. Also es gibt schon einige Spiele, wo man sich wirklich so denkt so, ja, ist das jetzt so clever gelöst oder ist die Auflösung, die mir jetzt hier präsentiert wird, war das nicht einfach eher eine Notlösung, weil sie keine Ahnung hatten, wie sie es sonst machen sollen? Also das ist schon manchmal der Fall, das stimmt.
Wobei das aktuelle Spiel finde ich richtig gut, also da, wo die sofort antworten müssen, wenn sie wo ihre Nachrichten einfach random irgendwen von den Teilnehmern geschickt werden und sie sofort antworten müssen, sonst
ja, stecken sie. Ja, Band 4 war das jetzt, ne?
Ja. Es ist halt echt gut gemacht. Also ich muss sagen, mir fallen diese quasi negativen Punkte, die ihr jetzt genannt hattet, gar nicht so auf, weil ich bin einfach so in diesem Manga drin, wenn ich lese und bin da einfach so eingesaugt in diese Story, dass mir diese Möglichkeit, dass das vielleicht jetzt gar nicht so schlau gelöst war, überhaupt nicht in den Sinn kommt quasi. Einfach, weil es so gut gemacht ist, dass ich mich da richtig einfinden kann. Also wie Olga auch schon gesagt hatte, man überlegt wirklich, wie würde ich in dieser Situation, was würde ich tun? Und das beschäftigt mich auch total, weil das sind auch so ein bisschen die Abgründe von den Menschen. Also wirklich, wozu ist man fähig? Ja, und das ist wirklich, das finde ich die große Stärke dann wiederum von dem Manga.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, weil man halt einfach drüber nachdenken muss, ne? Es ist halt wirklich, du liest den Manga nicht einfach nur und denkst dir so, ja, schön, was sie da erleben, das ist ja spannend, sondern du denkst wirklich darüber nach, was würde ich in dieser Situation tun? Und man reflektiert halt auch sofort, was die Personen in dieser Geschichte halt machen. Also, ob das jetzt nachvollziehbar ist oder halt nicht. Und man kann dadurch halt die verschiedenen Charaktere auch ganz anders wahrnehmen, finde ich, weil es zeigt ja schon immer noch ein bisschen diese, wie du gesagt hast, diese menschlichen Abgründe bei einigen, wie sie dann halt handeln. Und das ist schon echt interessant.
Das ist wirklich interessant. Das ist auch eigentlich mein Punkt, wo ich eigentlich sage, so ein Manga würde ich am liebsten am Stück lesen. Weil dadurch, dass du immer so Monate Pause hast bei der Veröffentlichung, bist du halt wieder komplett raus und hast nicht mehr dieses Feeling für die Charaktere. Also das ist immer so ein bisschen problematisch. Du willst zwar unbedingt dann weiterlesen, aber du bist nicht mehr richtig drin.
Das größte Problem war ja dabei, dass ja ab Band 2, am Ende von Band 2, ein großer Twist halt kommt, der dann Auswirkungen auf den dritten Band hat, wo man aber dann schon wieder dasteht und sich so denkt, was war denn da nochmal? Und sich eigentlich gar nicht mehr weiß, man weiß einfach nicht mehr, wo man sich jetzt befindet in der Geschichte, weil plötzlich da ein anderer Protagonist ist.
Und mit diesem Cliffhanger gehen wir weiter zum nächsten.
Okay.
Unser nächster Manga ist The Promised Neverland, kam nicht im Januar 2018, sondern im März 2018 bei uns raus und ist ein Weekly Shonen Jump-Titel.
Und ich habe so laut vor Freude geschrien, als es rauskam, dass der in Deutschland veröffentlicht wird.
Ich habe das Gefühl, du hast bei unserer ganzen Liste vor Freude geschrien.
Ich glaube auch.
Ah, nee, nicht bei allen. Aber das waren jetzt zwei besondere.
Ich muss sagen, ich kannte diesen Manga, weil der im Jahr zuvor in Japan halt Awards abgeräumt hatte und hatte mich auch mega auf diese Ankündigung gefreut. Aber ich finde, Emma ist ein richtig spannender Charakter, gerade wenn man diesen Hintergrund hat, das erscheint im Shonen Jump. Weil Emma ist, also allgemein, dieser Manga ist mega sozialkritisch. Als ich diesen Klappentext gelesen hatte, dachte ich erst so, die brechen dann bestimmt im ersten Band sofort aus diesem Waisenhaus auf und man wird halt gezeigt, so quasi diese Reise durch diese Monsterwelt. Aber nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich voll die Sozialkritik. Du hast so diese Schulsystemkritik, dass die halt jeden morgens bis mittags da mega viel lernen müssen und wer keine Best Scores bekommt, wird halt sofort zu den Monstern als Essen gegeben. Du hast Arbeitsweltkritik, ne, quasi. Wenn du halt sehr gut bist und dein Maximalalter erreicht hast, wirst du halt auch zu diesen Monstern gegeben. Das ist ja quasi auch so eine Metapher für, jetzt gehst du da in diese Arbeitswelt und verbrennst da halt. Dann hast du dieses Arm-Reich-Gefälle als Kritik mit drin. Du hast eine Diktaturkritik, wenn du dir anschaust, wie dieses System der Waisenhäuser organisiert ist. Nee, dass diese Mutter, die das Waisenhaus betreut, diese Isabella, den immer wieder ihre Möglichkeiten hat, auch wenn sie Ausbrecher aus dem System hat, die wieder auf Spur zu bringen.
Also du hast mir gerade eine ganz neue Sichtweise auf diesen Manga eröffnet.
Ist die nicht,
ist nicht naheliegend. Bei mir ist, glaube ich, das Ding gewesen einfach. Also ich habe davon vorher eigentlich nichts gehört, bis halt die Ankündigung kam und alle meinten, oh mein Gott, total geil. Und ich dachte mir nur so, okay, gut, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an. Und aber ich habe den halt auch ohne große Erwartungen angefangen und dann kommt halt Band 1 und dann kommt halt das mit den Monstern. Und ich saß halt wirklich nur so da, okay. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem Manga diesen Twist so wenig erwartet. Das war einfach so, okay, jetzt kommen hier irgendwelche Monster, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also es war irgendwie total crazy. Und ich glaube, deswegen kam ich auf diese ganzen Hintergründe gar nicht, weil ich war so geflasht von diesem Twist. Und ich habe jetzt bis Band 3 gelesen und es ist ja immer noch, sie wollen ja immer noch da weg. Und das ist so, ich bin da auch so in dieser Geschichte drin und verfolge die so, wie die denken. Ich finde das total interessant, wie die drei Kinder, Emma, Norman und Ray, wie die denken. Und die sind ja halt die Schlausten dort. Und die haben halt so krasse Gedankengänge, wo ich mir halt so denke, okay, wow, da musst du ja auch erstmal drauf kommen. Und das ist total voll die Intrigen spinnen und keine Ahnung. Also das finde ich halt das Interessante und deswegen wäre ich auf das ganze Hintergründige niemals gekommen.
Aber ist das wirklich so abwegig?
Nee, also ich habe da jetzt wirklich auch gar nicht in diese Richtung gedacht. Also bei mir war es auch eher wie bei Olga, dass ich so in die Geschichte direkt hineingesaugt wurde, dass ich überhaupt nicht an diese Rahmenbedingungen quasi denken konnte. Aber ist interessant, was man aus dem Manga eigentlich noch auch rausinterpretieren kann quasi. Weil bei mir war das eher so, dass, also den hatten wir auch, Fuma und ich hatten den auf Englisch dann angefangen. Und er hat mich die ganze Zeit genervt, als er das erste Kapitel gelesen hatte und meinte, du musst den lesen, lest den jetzt. Und ich die ganze Zeit so, nein, ich habe gerade keine Zeit, ihr kennt das ja. Und dann war drei Kapitel dann draußen und dann habe ich ihm endlich quasi nachgegeben und gesagt, ja, okay, ich lese den jetzt gerade, sind ja nur drei Kapitel. Und danach war ich so fertig mit den Nerven und wollte unbedingt weiterlesen. Und ich bin jetzt bei Kapitel 55 und dann kam die Veröffentlichung, dass es halt in Deutschland veröffentlicht wird. Deswegen habe ich dann auch aufgehört zu lesen und warte jetzt quasi, bis die deutsche Veröffentlichung soweit ist, damit ich endlich weiterlesen kann, weil ich halt schon weiter bin als die deutsche Veröffentlichung gerade.
Darf ich noch die krasseste Metapher in meinen Augen, die so sozialkritisch ist noch, ich glaube, die ist auch am nachvollziehbarsten, darf ich die mal noch schnell nennen?
Auf jeden Fall.
Na gerne.
Ich finde, dieser Charakter Emma ist eine Kritik am japanischen Frauenbild. Du hast ja quasi so einen vorgegebenen Lebensweg als Kind in diesem Waisenhaus. Ne? Du wirst halt mit 12, wenn du Topscores hast, wirst du sterben, ansonsten halt auch früher. Ja. Und für Emma ist es ganz besonders, weil ihr wird quasi noch, weil sie eine Frau ist, ein zweiter Weg vorgegeben. Du kannst nämlich auch Mutter werden, also die so eine Chefin von so einem Waisenhauskomplex. Oder halt, wenn sie ganz gut ist, sogar irgendwie Brutmaschine oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist doch, ich verstehe immer total, dass sie sich dagegen auflehnen, weil das ist das letzte Jahrtausend. Auf jeden Fall, das macht für mich immer so einen spannenden Charakter. Gerade im Shonen Jump ist es mega ungewöhnlich. Du hast normalerweise diese weiblichen Charaktere im Shonen Jump sind immer diese cleveren, die irgendwie das Hirn der Gruppe sind und irgendwie clevere Ratschläge zur Strategie des dämlichen Shonen-Protagonisten geben, der halt irgendwie einfach drauf losgeht. Und das ist im Prinzip so ein bisschen Emma. Die hat so ganz viele maskuline, Tomboy-eske Charakterzüge, dass sie halt so mega der moralische Kompass ist, weil sich weigert, die Hoffnung zu verlieren, so ein bisschen treu doof ist.
Ja, das stimmt ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich mag Emma auch wirklich sehr. Am Anfang konnte ich so gar nicht mit ihr, weil sie halt wirklich so zu gerecht war. Also, ist ganz schwer zu beschreiben, aber sie war einfach zu sehr, ich will so viel, was überhaupt nicht im Bereich des Möglichen liegt quasi. Und sie will es trotzdem möglich machen.
Okay, das kann ich total verstehen.
Ja, am Anfang war ich da so ein bisschen im, ja, im Zwiespalt dann quasi. Sollte ich das wirklich mögen, weil sie übertreibt ja quasi echt. Aber mittlerweile hat sie mich voll von sich überzeugt, einfach durch ihre Art. Und dieses Tomboy mag ich eigentlich auch nicht so gerne, aber sie hat mich einfach bezaubert mittlerweile.
Naja, und dass ich die gut finde, ist klar, weil ich bin genauso.
Ja, okay.
Und für mich macht das einfach in dieser Sozialkritik mega Sinn. Guck mal, so hat jeder von uns irgendwie einen anderen Blickwinkel auf diesen Anime, ist das ein Manga, ist das nicht super?
Ja, das ist total gut. Und daran merkt man aber auch, wie gut der geschrieben ist einfach, dass man da so viel rausziehen kann.
Das war das Schlusswort zu diesem Manga. Wir gehen weiter zu Gleipnir. Aktuell 5 Bände in Japan. Erscheint dort bei Kodansha im Young Magazine The Third. Und seit März auch bei uns, also im selben Monat. Nee, Quatsch.
April.
Danke. Seit April auch bei uns. Und den Manga hast du mir auch empfohlen, Mia.
Ja, genau, zu Recht. Genau, da waren wir zusammen auf der Konichi, war das, glaube ich. Wo ich dir dann gesagt habe, den musst du kaufen. Weil der hat mich halt einfach vom ersten Band an von sich überzeugen können. Und das, obwohl ich am Anfang dachte, der gefällt mir eh nicht. Also es war ganz krass. Wir saßen auf der Leipziger Buchmesse, war das dieses Jahr, in so einem Blogger-Treffen quasi von Egmont. Und da haben die den Manga vorgestellt. Und ich dachte im ersten Moment halt so, das ist, glaube ich, nicht sowas für mich. Und hab mich dann aber doch quasi dachte halt, was habe ich zu verlieren, wenn ich den anfange? Und jetzt bin ich beim dritten Band und der ist halt echt einfach so geil gemacht und auch mal so anders als andere schon Mangas, weil halt einfach die Action richtig gut ist und die Charaktere sind auch gut und es gibt so den einen und anderen Twist, der wirklich von sich zu überzeugen weiß, wo du dir dann echt so denkst, wo soll das hinführen? Und das hat mich halt einfach gefangen quasi.
Also ich war ja auch mit auf dem Blogger-Treffen und habe auch da zum ersten Mal so richtig davon gehört und war auch sofort der Meinung, das ist überhaupt nicht meins. ich war aber halt mit einer Freundin zusammen da, die eigentlich überhaupt nicht so in dieser Manga-Schiene ist und so. Sie liest ab und zu mal einen Manga, wenn ich ihr den empfehle. Und aber ansonsten eigentlich gar nicht. Und die hat halt gesagt, oh, der sieht cool aus, den kaufe ich mir jetzt. Und ich habe halt bei ihr in Berlin geschlafen, auch noch nach der Leipziger Buchmesse. Und sie hatte den sofort durchgelesen und hat gesagt, nimm dir den mit nach Hause und liest dir den durch. Und dann habe ich von ihr halt den ersten Band quasi gelesen und war auch gleich überzeugt. Und ich finde einfach, also der Manga hat mich eigentlich überzeugt wegen Claire, weil ich finde, Claires Charakter ist so durch und so verrückt. Und ich meine, sie steigt da in diesen Typen rein und du denkst dir nur so, was?
Also, wobei ich sagen muss, mich hat es erst bei Band 2 überzeugt, weil Claire macht für mich nur Sinn mit dieser Hintergrundgeschichte, dass sie ja ihre Schwester sucht, die halt irgendwie ihre Eltern umgebracht hat oder vielleicht auch nicht umgebracht hat, weiß man noch nicht.
Ja, das ist so ihr Background, aber ich finde, selbst ohne ihren Background ist sie so verrückt und so. Nee. Also für mich schon, also für mich ist
für mich funktioniert der Manga erst dadurch, weil davor ist es im Prinzip nur so eine Standard-Edgy-Geschichte. Das, was wo ihr im Prinzip auch dachtet, weswegen ihr ihn euch wahrscheinlich nicht kaufen wolltet.
Nee, also das nicht. Ich musste auch Olga auf jeden Fall recht geben. Dass sie mir von Anfang an gefallen hat. Also der Hauptcharakter hat mir überhaupt nicht gefallen am Anfang. Und sie mir aber total.
Stimme ich zu. Ist auch eine Kartoffel.
Ja, genau das. Und ihr Background hat ihr quasi einfach nur noch diese fehlende Tiefe quasi nochmal gegeben. Aber überzeugt hat sie mich halt wirklich direkt von Anfang, einfach durch ihre Art und durch ihr Aussehen auch. Und dieses Edgy ist für mich auch einfach ein schöner Pluspunkt quasi auf diese ganze Story. Also ich mag aber Edgy auch, deswegen.
Wie Fumo.
Ja, genau das. Deswegen war das für mich auch nichts, wo es mich abgeschreckt hat, sondern ich dachte halt wirklich einfach nur, ja, was soll denn das? Das ist halt so ein Mädel und so ein Typ in einem Kostüm. Was wird denn das jetzt? So. Aber wir haben mich ja echt überzeugen können.
Mein erster Gedanke, als ich ihn dann gelesen hatte, war irgendwie so, ey, kenne ich den Mangaka? Dieser Artstil ist irgendwie mega eigen. Und das ist so, liegt daran, dass die unnormal reale Körperproportionen zeigen und irgendwie viele Schatten im Gesicht haben. Und das hat mich schon ein bisschen gehuckt, hat aber für mich im ersten Band echt noch nicht ausgereicht. Ich hatte so ein bisschen im Kopf halt diese Prämisse, der Junge steigt in Kuscheldeckelgestalt, rettet ein Mädchen aus einem brennenden Haus und vergewaltigt sie fast. Und sie erpresst ihn dann mit dem Lüften seiner realen Identität und steigt dann halt in dieses Kuscheltier-Kostüm rein. Fand ich, nein, grässlich. Und dann kam ja irgendwann langsam so dieses System dahinter, dass so diese Fähigkeiten von den Münzen kommen, die ja Aliens sind, die der andere Alien sucht. Und dann kam halt irgendwann diese Geschichte so mit Claires Schwester. Und dann, in dem Moment hatte mich der Manga auch. Was ich richtig geil finde bei dem Manga, die Kämpfe sind eigentlich richtig gut choreografiert. Ich erinnere mich an diesen Kampf gegen diesen Ritter quasi, wo dann halt irgendwie so der Plot-Twist ist, dadurch, dass sie halt eine Person diesen das Kuscheltier steuern kann, kann die andere Person halt raussteigen und dann irgendwie was anderes machen. Aber die Person kann auch gleichzeitig wieder reinsteigen und das Kuscheltier steuern. Also ja, das ist eine coole Dynamik eigentlich, dass Leute in ihn reinsteigen können, die in den Kämpfen noch irgendwie noch so eine extra Tiefe dem gibt. Dass du halt nicht irgendwie so One-on-One hast, wie so in einem normalen Shonen.
Ja, ich finde sowieso alles, was so rund um Kämpfe und sich mit den anderen auseinandersetzen, die halt auch irgendwelche Kräfte haben oder zu irgendwelchen Monstern geworden sind, das ist halt einfach extrem gut gemacht. Ich meine, wo sie diesen überstarken Typen treffen, wo sie beide gleich wissen, alles klar, wir haben keine Chance gegen den, deswegen müssen wir jetzt einfach mit dem reden. Und du denkst dir so, oh mein Gott, die reden jetzt mit dem doch nicht wirklich, oder? Ich meine, guck dir den mal an, der will kämpfen und sieht auch so aus und so und die reden dann halt mit ihm und das funktioniert auch noch. Und das ist so, okay, cool, das ist mal was anderes.
Ich weiß nur, irgendwie im aktuellen Band, irgendwie gibt es aber auch wieder einen Twist, dass er irgendeine neue Fähigkeit hat. Aber hier begeben wir uns in ganz tiefes Spoiler-Territorium. Um das zu umschiffen, machen wir sofort weiter. Ebenfalls im April erschienen, bei Egmont, ist To Your Eternity. Das ist das zweite Werk von der Silent Voice Mangaka Yoshitoki Uima. Und läuft im Weekly Shonen Magazine. Ist nicht von Shueisha wie das Jump, sondern halt von Kodansha ebenfalls, wie Gleipnir. Und das ist so ein bisschen, ist einer meiner größten Highlights. Weil das teilt sich eigentlich mega viele Thematiken so mit Silent Voice. Du hast so diese Kommunikationsschwierigkeiten. Es geht ja um dieses Wesen, was auf die Erde hinabkommt und dann durch einen Impuls, also meistens halt irgendwie, indem ein Lebewesen halt stirbt, kann es dieses Lebewesen, die Gestalt von diesem Lebewesen annehmen. Und das Wesen kann halt auch, kann sich auch nicht wirklich verständigen in menschlicher Sprache. Und du hast auch diese Probleme der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie mit drin, das aus Silent Voice ist. Aber anders als diese zwei Punkte ist es von Grund auf erschienen. Und ich liebe das, wenn Mangaka sich selbst nochmal irgendwie revolutionieren. Und auch als Künstlerin ist dieser Manga ein riesiger Sprung. Die Umwelt ist mega detailliert. Also auch diese Maya-Referenzen zur Maya-Kultur sind einfach auch mega einflussreich, einfallsreich. Sowas hast du eigentlich nicht in Manga.
Ja, das stimmt. Also das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Und auch schon bei der Ankündigung war es halt einfach, okay, diese Mangaka hat vorher ein Schulsetting gehabt mit so ein bisschen Mobbing, so ein bisschen Love Story. Und jetzt kommt plötzlich sowas. Okay, krass. Also, und wie du halt schon gesagt hast, die Hintergründe, das ist der Wahnsinn, was sie sich da gesteigert hat. Und auch die Charaktere, so dieser ganze Tiefgang und alles, also schon wirklich extreme Steigerung. Und ich finde es auch krass, dass sie sich da nochmal so selbst erfunden hat, neu und alles. Und ich finde auch einfach den Hauptcharakter wieder, es ist wieder ein Hauptcharakter, wo man sich auf der einen Seite denkt, okay, wie soll ich jetzt jemanden nachvollziehen, der ja ein ganz anderes Wesen ist.
Der nicht sprechen kann.
Genau, der auch einfach nicht sprechen kann, der sich gar nicht verständigen kann und wie soll man sich da jetzt reinversetzen? Auf der anderen Seite ist aber wieder total nachvollziehbar und ja auch irgendwo menschlich, weil er eben diesen Drang nach Weiterentwicklung hat und diesen Drang nach, ich möchte was Neues lernen und das ja auch mithilfe von anderen Menschen dann schafft. Und das finde ich total interessant. Also eigentlich ist es ja mehr oder weniger so eine Evolution, die du halt beobachtest bei ihm. Also das ist schon krass.
Also ich muss auch sagen, das hat mich auch sehr überzeugt einfach, dass es diesmal eben kein Mensch ist, dem wir folgen quasi, sondern ein Etwas, für uns fremdes Etwas. Und ich hatte jetzt den Silent Voice Manga nicht gelesen, ich kannte nur den Film. Deswegen kann ich da eben keine Vergleiche von dem Mangaka herziehen, aber der Manga hat mich auf jeden Fall so überzeugen können, weil er mich einfach direkt an die Hand genommen hat von Seite 1 an quasi und mich so mitgeschleift hat, obwohl ich zwischendurch gar nicht wollte, nicht wissen wollte, was weiter passiert, weil mich der Manga so mitgenommen hat an so vielen Stellen, dass ich ehrlich sagen muss, ich habe auch bisher nur Band 1 gelesen, und zwar absichtlich, weil ich möchte den wirklich lieber ich möchte ihn lieber am Stück lesen.
Das musst du aber eigentlich gar nicht, weil das schlängelt sich so von Abenteuer zu Abenteuer, so à la Osamu Tezuka.
Also ich finde vor allen Dingen auch, also ich glaube, ich könnte den gar nicht am Stück lesen, weil das wird mich echt emotional komplett fertig machen, weil es passieren schon sehr viele Dinge und eigentlich in jedem Band stirbt jemand und das ist schon ganz schön heftig. Also da muss man sich schon erstmal drauf einstellen und auch dadurch, dass er halt diesen, es ist halt diese typische Abenteuergeschichte, nur auf anders, weil er ja halt immer wieder neue Stationen erlebt und immer wieder neue Menschen kennenlernt und alles. Das Problem ist halt nur, dass es jedes Mal damit beendet wird, dass halt irgendwer stirbt. Und das ist halt schon ganz schön heftig. Vor allen Dingen, wenn du Charaktere halt so lieb gewinnst und alles. Und das ist schon, also da war ich schon manchmal ein bisschen, da hatte ich schon so eine Träne im Auge auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, also ich dachte, hab damit gerechnet quasi, dass das wirklich öfter passiert, dass sich das durchzieht. Aber gerade deswegen sage ich, ich lese ihn lieber am Stück, weil da muss ich nur einmal ganz viel leiden. Anstatt alle paar Monate ein bisschen. Weißt du, so.
Aber das ist krass, dass uns der Manga so emotional mitnimmt, obwohl der ja eigentlich überhaupt keinen emotionalen Hook hat. Also bei Silent Voice, ne, da ist jemand taub. Da ist man emotional sofort investiert. Aber hier irgendeine Maya-Kultur, wo so unser erster Nebencharakter von in dieser Maya-Kultur sofort als Menschenopfer auserkoren wird und dann so einem Bärengott, erinnert euch daran, so geopfert werden soll. Ja. Dieser Bärengott ist einfach mega cool hinterher, wie der dann in der Geschichte eingebaut ist. Spoiler-Territorium.
Es ist halt einfach alles super gut miteinander verbunden auch. Also trotz dessen, dass es halt ein bisschen episodisch
Einzelgeschichten
ist, weil er
sind,
halt,
ja.
Genau, es sind halt schon Einzelgeschichten, die aber sehr gut miteinander verbunden sind einfach. Auch wenn einige Charaktere später dann wieder auftauchen, die ihn halt irgendwo hingeführt haben oder so. Also das ist schon wirklich gut gemacht. Also ich freue mich auch auf jeden Band. Und deswegen, ja, also ich kann da auch nichts Negatives eigentlich zu sagen.
Ich habe noch einen Fact für Mia, bevor wir weitergehen zum nächsten. Die Mangaka, als sie Silent Voice angefangen hat, war die 18.
Wow.
Ach, das ist heftig.
Also falls ihr euch wundert, warum die so einen großen Sprung auf einmal macht, sie ist einfach noch verdammt jung und deswegen mega wandelbar.
Das wusste ich auch noch nicht. Das ist echt krass, ey.
Das ist krass. Also meine Theorie ist immer noch so, dass die jungen Leute uns irgendwann, wenn wir alt sind, wir werden uns gnadenlos in den Boden stampfen mit ihrem Wissen. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Gerade wenn es dann so Rentensicherungssysteme irgendwie bergab gehen.
Tja.
Egal. Unseren nächsten Manga kenne ich nicht. Da müsst ihr mir ein bisschen aushelfen. Das ist Bis deine Knochen verrotten. Ebenfalls. Das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte, der seit April bei uns erscheint. Ist einer der Starttitel von Ultraverse. Und in 7 Bänden abgeschlossen in Japan.
April war ein harter Monat, würde ich mal sagen.
Wenn man auch die kompletten Neuerscheinungen kauft.
Also ich kaufe nicht die kompletten Neuerscheinungen. Wir haben ja schon festgestellt, ich kaufe einfach nur die guten. Also ich finde, Bis deine Knochen verrotten war auch so ein Titel, der wurde angekündigt. Und alle waren erstmal so, okay, so ein Mystery, Mord, Krimi, man weiß es nicht. Also schon ganz schön krass, weil letztendlich geht es ja um eine Gruppe, ich sag mal Teenager, die irgendjemanden mal umgebracht haben und den vergraben haben. Und die treffen sich aber immer alle paar Jahre, um zu gucken, ob der noch da ist quasi. Ja, und dann ist er plötzlich halt nicht mehr da und die kriegen einen Anruf von irgendeinem Fremden, der sie dann erpresst mit dieser Leiche, die er halt gestohlen hat. Und da denkt man sich schon so, okay, interessant, so eine Gruppe Kinder eigentlich, die irgendjemand getötet haben. Nach und nach wird natürlich aufgedeckt, dass sie eigentlich den Vater von Shintaro getötet haben, weil der ihn geschlagen hat und sonst was gemacht hat. Was ja schon auch ganz schön krass ist und auch insgesamt die ganzen Themen, die behandelt werden, also fast Vergewaltigung, Mord, die müssen Leichen zerstückeln, die Intrigen, die da gesponnen werden und auch so dieser Verrat, der im Hintergrund abläuft, den sie dann so langsam aufdecken, also das ist schon heftig. Und auch, dass es jetzt in 7 Bänden abgeschlossen ist, war für mich erstmal so, okay, wie wollen die das machen? Ich meine, ich habe jetzt bis Band 4 gelesen und es passiert immer wieder was Neues und es wird immer wieder was Neues aufgedeckt und ich denke mir so, okay, krass, die müssen jetzt in 3 Bänden fertig werden. Das wird ganz schön hart.
Ja, also ich habe bis Band 3 gelesen bisher und ich muss sagen, ich muss mich immer sehr emotional darauf vorbereiten, wenn ich diesen Manga oder einen neuen Band in die Hand nehme davon. Das wusste ich halt beim ersten Band auch noch nicht, deswegen hat mich der eiskalt erwischt, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin etwas zu zart beseitigt für den Manga, muss ich eigentlich sagen. Aber jetzt, da ich den ersten Band dann schon gelesen hatte und so überzeugt war, muss ich den jetzt auch weiterlesen, weil der ist einfach so dermaßen gut. Das kommt gar nicht in Frage, den zur Seite zu lesen, obwohl der halt ein bisschen härter ist, was die Sachen angeht, weil da der Manga schießt halt direkt in die eigenen Gefühle, finde ich. Und man leidet so richtig mit den Kindern. Und man muss sich halt echt mal vor Augen führen. Die waren 11 Jahre, als sie diesen Mann getötet hatten. Und treffen sich seitdem Jahr für Jahr. Und 5 Jahre später steigen wir dann quasi als Zuschauer ein. Und ich finde es halt auch immer wieder interessant, wie wir immer neue Informationen bekommen und die Leute immer besser kennenlernen und immer tiefer quasi in ihre Psyche reingucken. Und es ist so krass gut gemacht, dass ich mich wirklich eigentlich richtig auch drauf freue, was der nächste Band kommt, obwohl ich weiß, dass es mir danach scheiße gehen wird.
Ich habe tatsächlich auch gar nicht mal so wenig Spaß an dem Manga, weil, also, wenn ich mir die Covers anschaue oder halt mal kurz irgendwie im Buchladen reinblätter, der hat einen großartigen Artstil. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Sorge, es ist so diese typische Story, die du so in Werken wie, also von der Kerbe, in die es schlägt, die du in Werken irgendwie so wie Osama Game verarbeitet hast oder von mir aus auch Remember oder sowas.
Okay, nee.
Überhaupt nee. Gar nicht.
Nee, da hast du einen falschen nicht. Eindruck. Da
nee, ich meine mein genremäßig. Nee. Hab ich nee. Da falsch Eindruck?
Nee, ist wirklich nicht so.
So krass von Unterschied.
Also ich finde, es wirkt wirklich wie ein Paradebeispiel für einen Thriller halt einfach. Also es ist halt einfach dieses Eintauchen in die Psyche und so, das ist halt richtig Psycho-Thriller und das könnte auch locker ein Film sein. Also es könnte locker so ein Thriller-Film halt einfach sein und deswegen finde ich, das kann man nicht so gut vergleichen miteinander. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Weil das war so meine Entscheidung dagegen. Ich habe nämlich gerade keine Lust mehr auf diese Art von Stories.
Ja, also ich kann dich verstehen, dass wenn du dachtest, dass es so ein Manga ist, dass du keine Lust drauf hattest, weil das war ja auch sehr viel jetzt in letzter Zeit, was da in der Richtung rauskam. Aber der hier ist halt wirklich was ganz anderes. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so einen Manga gelesen. Wie Olga schon sagt, es könnte echt ein Film sein oder eine Serie dann eben. Und für mich kommt es auch beim Lesen gar nicht so vor, dass ich jetzt einen Manga lese, sondern wirklich, es ist wie, als wenn man einen Film guckt, der einen halt richtig von Seite zu Seite mitnimmt quasi. Und du kannst gar nicht aufhören.
Ja, das sehe ich genauso.
Ja, weil du wissen willst, was passiert auf der nächsten Seite.
Ist der bei euch in eurer Top 3 dieses Jahr oder eher so Top 5?
Eher Top 5. Aber auch nur, weil einfach dieses Jahr so unglaublich starke Titel rauskamen.
Genau.
Das ist wirklich krass.
Genau, also nicht, dass der schlecht wäre, aber es gibt einfach einige, die besser sind, aber mir wäre halt auch eher Top 5, aber das ist definitiv ein Manga, wo ich sage, wenn man sagt, man ist bereit für diese Themen, sag ich mal, sollte man reinlesen.
Also ich finde auch, es ist, um das mal so zu veranschaulichen, es ist auf jeden Fall bisher der beste Ultraverse-Titel für mich.
Was?
Ja.
Oh.
Also bisher habe ich jetzt keinen, also ich habe ein paar Ultraverse-Titel, aber bisher hat mich noch keiner so gepackt wie Bis deine Knochen verrotten.
Gut, dass wir direkt weitermachen. Super Überleitung mit dem zweiten Ultraverse-Titel. Wir haben heute 3 im Angebot. Der zweite ist Made in Abyss. Aktuell 7 Bände in Japan und erscheint ebenso bei Ultraverse seit Juni 2018.
Ich muss sagen, mich hat zuerst bei dem Manga der Zeichenstil tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, weil der ja doch recht speziell ist, so mit diesen Graustufen. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt.
Soll ich es mal kurz probieren?
Ja, gerne.
Ich dachte nämlich, es wäre einfach ein mega schlechter Scan. Also ich habe es erst online gesehen und dachte, es wäre einfach mega schlecht gescannt geworden, dass man die Papierstruktur so auf den Seiten noch sieht.
Ja, das ist eigentlich
gut. Die halt dann gedruckt worden ist.
Ja, es ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt so in Graustufen, eigentlich total untypisch. Es sieht eigentlich aus, als wenn jemand einen Farbcomic in Schwarz-Weiß ausgedruckt hat. Ist, also, weil du denkst, eigentlich müsste das in Farbe sein, aber es ist jetzt halt so in Graustufen. Und das hat mich erst ein bisschen abgeschreckt. Ich hatte aber auch schon natürlich von dem Anime gehört, der ja super doll gehypt wurde. Und deswegen war für mich auch klar, dass ich den auf jeden Fall lesen muss. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Also, ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen. Bad 3 will ich mir jetzt auf jeden Fall auch demnächst holen, weil ich da schon gehört habe, da wird es noch krasser und keine Ahnung. Also das ist ja schon wieder so, da muss ich mir den ja schon wieder sofort kaufen. Und aber dieses Ganze, also das ist ja eigentlich, geht es ja um Kinder, die versuchen, diesen Abyss zu erkunden, um halt die Mutter von, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Und diese Geschichte ist ja schon wieder so eine Abenteuergeschichte, worauf ich ja eigentlich nicht so stehe, aber diese ganze Machart ist halt eigentlich irgendwie besonders. Also es ist, diese krassen Sachen, die passieren, die kann man eigentlich mit so einer Kinderstory gar nicht vereinbaren und deswegen schockt das dann an manchen Stellen halt auch ganz schön.
Ist quasi Genre Cute Characters versus Cruel World so
genau,
angesiedelt?
Genau, ja, genau. Genau so, ja, würde ich
bisschen
sagen.
Bisschen so eine Art Bleistift gezeichneter Look. Und jetzt, pass auf, mindblowing. Im Prinzip ist diese Geschichte nichts anderes als eine Neuauflage von einem Klassiker der mittelalterlichen italienischen Literatur, Dantes Inferno. Also, ne, Dantes Inferno ist halt quasi diese Reise zum Erdmittelpunkt als Buße. Und hier ist es im Prinzip ja auch so, du hast diesen Abyss. Eigentlich der Abyss auch der bestcharakterisierteste Charakter in dieser Story. Also dieser Abyss mit seinen Stufen ist einfach mega cool. Mit seiner Religion drumherum, mit dem Fluch, desto tiefer du gehst, desto schwieriger wird es für dich, das körperlich mitzumachen. Die Rangordnung unter den Abenteurern. Also es ist wirklich dieser Abyss, der zieht.
Ja, das stimmt.
Ja, also das, was du jetzt gesagt hast, das kenne ich leider nicht, aber der Manga hat mich schon sehr erinnert an diesen Film Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, weil es halt schon irgendwie so ist, also vom Grundprinzip zumindest her. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Manga unfassbare Probleme, weil wir haben halt auch im Anfang August den Anime geguckt, also die erste Volume quasi. Und der Anime hat mich so überzeugt, dass der Manga da einfach nicht mehr rankommt quasi als Nachzügler, weil mir die Zeichnungen gefallen mir überhaupt nicht. Also dieses bleistiftmäßige Skizzieren ja so ein bisschen aus, also es gefällt mir einfach gar nicht.
Also ich muss sagen, ich habe mich damit angefreundet. Also die ersten Seiten waren seltsam, aber dann, ich finde, es passt auch zur Story, weil es ist halt dieses Düstere und dieses, wir steigen jetzt da in diesen Abyss halt hinab. Das passt für mich irgendwie dazu. Und auch dieser Abyss, wie der halt gezeichnet ist und alles, das finde ich so gut, dass es wieder passt. Aber ich habe halt den Anime auch nicht gesehen, deswegen habe ich da vielleicht Gott sei Dank keinen Vergleich.
Ich finde es nur, also ich hole mir den Manga im Prinzip. Ich komme mit diesem Stil auch nicht 100% klar, aber ich finde halt die Ausgabe, die bei uns erscheint, die ist mega hochwertig. So.
Ja, das stimmt.
Das ist so mein Grund. Nochmal zurück kurz zu den Charakteren. Du hast ja auch in dieser ersten Hälfte, die auch animiert ist, im Prinzip auch immer nur diese Abschnittsgefährten, die dich so oft durch eine Ebene dieses Abyss begleiten. Und abgesehen davon hast du eigentlich nur dieses Duo selbst, also Rico und Regu. Aber die gleichen sich so super aus, weißt du, Rico, das Mädchen, diese Weise, ist so mega neugierig und überstürzt und dann hast du Rec, eigentlich ein Roboter, der auf der Suche nach sich selbst ist und irgendwie bei jeder Situation total rot wird. No. Ich finde, das passt, die ergänzen sich so super.
Ich muss sagen, eigentlich fand ich es ganz passend, was du am Anfang gesagt hast, dass der Abyss der beste Charakter ist, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt über die Charaktere reden sollte, könnte ich da jetzt noch nicht so viel sagen bei zwei Bänden, weil, ja, also ich weiß ungefähr, was Rico so bisher erlebt hat, sag ich mal, in ihrem Leben, dass sie halt ihre Mutter nicht mehr hat und so und dass sie halt eine Waise ist, aber ansonsten sind die jetzt noch nicht besonders tiefgängig, sag ich mal. Also die sind jetzt für mich noch nicht so herausstechend irgendwie.
Ja, das muss ich leider auch sagen. Da fehlt mir einfach diese Tiefe, die sie aber wahrscheinlich auch gar nicht so richtig haben können, weil sie halt noch so verdammt jung sind. Also das ist vielleicht so mein Problem, weil wir hatten es ja eben bei Bis deine Knochen verrotten, sind die ja auch noch relativ jung. Und das ist aber auch wieder so zu jung dann wieder für diese Story, finde ich.
Ja, das könnte gut sein, dass das das Problem ist.
Ja, also das ist zumindest mein Gefühl her einfach, weil es ist, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, unbedingt weiterzulesen, muss ich leider sagen.
No.
Aber wahrscheinlich werde ich trotzdem dranbleiben, weil ich wissen möchte halt, was nach dem, was im Anime passiert ist dann quasi, wie es weitergeht.
Muss auch sagen, um dich zu beruhigen, Olga, nachdem jetzt dieser Arc mit der ehemaligen, ich glaube, es war sogar die Mentorin von Lyra, ja, von der Mutter von Rico, nachdem der Arc vorbei ist, ziehen die Charaktere, finde ich, ordentlich an. Und irgendwann später tritt ja dann quasi sogar noch so ein dritter Charakter, der kommt dann so in diesen Maincast von den beiden so mit rein. Hat man ja im Anime schon so ein bisschen, wer den kennt, angeteased bekommen. Oder in der Figuya-Werbung, die allen Bänden beiliegt.
Also auf die freue ich mich tatsächlich auch, muss ich sagen.
Die Figuya-Werbung?
Nein. Auf den Charakter.
Nein, Spaß.
Ja, aber die ist halt eine gute Ergänzung einfach.
Wir machen weiter. Tatsächlich, ich habe mich verrechnet, sind doch 4 Ultraverse-Titel sogar. Und wir arbeiten die sogar jetzt alle am Stück durch. Mensch.
Geil.
Ultraverse Titel Nummer 3. Meine Wiedergeburt als Slime in einer anderen Welt. Erscheint seit August 2018. Wir nähern uns, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres. basiert auf einer Light Novel. Aktuell 9 Bände in Japan. Und läuft im Monthly Shonen Sirius, auch bei Kodansha.
Ich würde fast sagen, dazu muss Mia eigentlich als erstes was sagen, weil das, was ich sage, macht nur Sinn, wenn Mia schon was gesagt hat.
Okay, kein Druck. Also, schwer zu sagen. Fuma hat den ja zuerst gelesen, quasi vor mir. Und ich habe den erst gelesen, als er wirklich dann hier in Deutschland erschienen ist. Und er hatte ja dann die Light Novel und den ersten englischen Band dann auch schon gelesen. Und er hat so dermaßen geschwärmt von diesem Manga, dass ich auch fast angefangen hätte, die Light Novel zu lesen, aber passt halt zeitlich einfach nicht bei mir rein gerade im Moment. Aber er hat wirklich so davon geschwärmt, dass ich mich auch richtig drauf gefreut habe, dass der hier in Deutschland dann rauskommt und dann den ersten Band auch verschlungen habe, weil der einfach so einen Spaß gemacht hat. Und man, es ist zwar eine Isekai-Geschichte, aber es ist wirklich nur so die ersten paar Seiten quasi und danach geht es halt wirklich in diese andere Welt. Und wir haben dann da wirklich einen Schleim sitzen, der dann der Hauptcharakter ist, wo man sich so am Anfang denkt, ja, was will ich denn jetzt damit? Aber der ist so dermaßen charismatisch und weiß so von sich zu überzeugen, dass, weil der Anime hat ja jetzt vor kurzem auch angefangen. Und ich liebe diesen Anime. Ich freue mich, dass jeden Montag, wenn da die neue Folge kommt, weil das einfach so geil ist.
Ja, also ich habe halt das erste Mal davon gehört wegen Fuma, weil ich halt gesehen habe, okay, er liest die Light Novel und er findet den Manga auch toll und er hat ja, wie gesagt, mega geschwärmt und da dachte ich mir so, okay, alles klar, als dann die Ankündigung kam, ich hätte den niemals gelesen, wenn nicht alle vorher gesagt hätten, der ist voll geil. Ich hätte den dann niemals gelesen. Also wenn ich nicht auf Twitter gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gelesen. Und weil ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Isekai Stories als Manga, weil das wieder dieses Abenteurer-Ding ist, es packt mich einfach nicht. Ich weiß nicht, ich habe damit irgendwie Probleme. Und für mich, also ich bin ja großer SAO-Fan, deswegen funktionieren die meisten für mich auch einfach nicht mehr danach. So, und ich habe aber diesen Manga angefangen und ich fand das halt auch so geil, dass du halt diesen Schleim hast, der normalerweise ja irgendwie der niederste Gegner ist, den du in irgendeinem Spiel hast oder so. Also das ist immer so der erste Gegner, den du platt machen musst, irgendeinen komischen Schleim, der nichts kann. Aber das wird von Anfang an so geil aufgebaut, weil er sich halt seine Skills selbst aussuchen darf und er dann dadurch halt einfach Skills kriegt, wie zum Beispiel diese Weisheit, die ihm dann quasi immer alles sagt, was er wissen muss, damit er vorankommt und er damit so schon so overpowered ist, dass du dir halt so denkst, so, oh Gott, dem kann doch keiner das Wasser reichen. Aber letztendlich ist es dann doch so, er kann halt doch nicht alles logischerweise und er hat halt auch seine Grenzen. Und das finde ich dann halt wieder gut, was dann das Ganze nicht mehr so, ja, nicht mehr so auf so ein Level bringt, wo du so denkst, okay, cool, der kann ja schon alles, was soll da noch passieren? Und ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen und ich muss sagen, auch im Band 2 funktioniert der immer noch wunderbar. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht abflaut, meine Begeisterung, aber ist es nicht. Und ja, also ich finde den super. Also ich habe ihn auch bis jetzt, glaube ich, schon 5 Leuten empfohlen, die sich den gekauft haben und die den auch geil fanden dann. Und ich mir so dachte, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank fanden die den jetzt gut. Story. Ja, Gott sei Dank fanden die den jetzt gut und ich habe nicht totale Scheiße empfohlen.
Ich finde das eigentlich recht beeindruckend. Dieser Slime hat irgendwie groß keine Mimik und dann überzeichnen die das irgendwie so mit einem Fragezeichen so aus Slime, so der so an dem Slime-Bubble so dran wächst oder sowas oder irgendwie so ein Wutzeichen oben auf der Stirn. Und zweite Sache, die ich mega gut finde, du hast diesen im erweiterten Maincast hast du dann diesen Tsundere-Drache. Es passt halt, also wenn du einen Drache siehst, du denkst, es war ja auch sein erster Gedanke, boah, der tötet mich jetzt. Und dann ist es halt so ein Tsundere-Drache, der einfach nur Freunde haben will.
Und ich finde es auch so cool, also ich habe jetzt schon ein paar Leute gehört, die das doof finden, aber ich finde es richtig cool. Am Ende des Bandes gibt es immer noch mal so ein Tagebuch von dem Drachen, weil er hat den Drachen ja am Anfang gefressen quasi. Also der ist jetzt in seinem Bauch. Und da hast du dann am Ende des Bandes halt immer so ein Tagebuch, wo der Drache dann einfach aus seiner Sicht quasi erzählt, was er da erlebt hat. Und der kann sich ja halt nicht mit ihm verständigen. Und deswegen ist es total geil, wie der Drache über manche Sachen denkt. Und du denkst dir so, ja geil, weil der hat halt diese Zuschauersicht, aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, weil er ja diese Welt halt schon kennt. Und er würde dem Schleim das auch gerne mitteilen, was er da so denkt, aber kann er halt nicht. Und das ist schon richtig witzig.
Ja, das, was mich halt auch so überzeugt, ist halt wirklich, es ist ein Schleim, das ist ja die eine Sache, der, wie du über Olga schon gesagt hast, der kann eigentlich nie irgendwas. Und dann ist er halt auch noch blind am Anfang. Und das, ja, und das ist halt quasi diese Ausgangssituation, wo wir dann auch reingeschmissen werden, weil er wird in eine komplett neue Welt reingeschmissen. Er kennt auch seine Skills noch gar nicht so richtig. Und wir werden dann mit ihm quasi reingeschmissen. Und wir wissen ja auch noch nichts. Und das ist halt einfach das Interessante. Wir wachsen mit ihm mit, Stück für Stück. Und er überzeugt immer mehr, ja, Monster von sich quasi und aber auch Leute und es ist einfach so dermaßen liebevoll, wie er auch einfach ist und wie er mit anderen Leuten umspringt, das ist so respektvoll, weil er ist halt dieser OP-Charakter, dieser totale overpowerter Charakter, wo man sich noch denkt, ja, was will man damit, der kann doch eh alle platt machen, wie Olga eben schon sagte, aber das ist es eben nicht alles. Also er kann das wirklich gut rüberbringen und diesen Respekt, den er anderen gegenüber bringt, das ist so selten in Mangas, finde ich, von jemand, der so viel stärker ist als andere. Und das finde ich einfach richtig gut gemacht.
Ich mag diesen Manga aus einer Industriesicht. Man weiß ja, wer mich kennt, ich rede am liebsten den ganzen Tag über irgendwie Industriethemen. Und der Manga ist so ein bisschen, hatte der eigentlich eine mega coole, gefahrene Social-Media-Kampagne da mit diesem Wobble-Wobble-Hashtag.
Ja.
Und B, ist dieser Manga so ein bisschen für Ultraverse eine Entscheidung, hole ich mir meine Wiedergeburt als Slime in einer anderen Welt als Manga oder, wäre eine super Überleitung, aber so weit sind wir da noch nicht, hole ich mir Ich bin eine Spinne, na und, der jetzt nächstes Jahr bei Manga Cult erscheint.
Ja, also ich kenne ja beide, beziehungsweise halt den Anfang von beiden Mangas.
Ich auch.
Ja, deswegen. Und das ist
ich nicht.
Ja. Ja, und ich muss schon sagen, es war bestimmt eine harte Entscheidung, weil das war garantiert beides auf dem Tisch irgendwie oder im Raum zumindest bei denen. Und ich muss jetzt aber ehrlich sagen, dass ich mich nicht hätte entscheiden können, wenn ich da die Wahl gehabt hätte.
Ich glaube, wirtschaftlich ist das die richtige Entscheidung.
Denke ich auch.
Ich mag, ja. Ich mag aber Spider echt lieber. Aber das verkauft halt keine Bände.
Ja, das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, ich als Leser muss mich ja Gott sei Dank nicht entscheiden. Ich kann beide haben.
Wow. Also, wir erwarten von Manga Cult ähnliche Verkaufserfolge mit Ich bin eine Spinne, na und machen weiter mit dem letzten, tatsächlich vorletzten Titel, insgesamt letzten Ultraverse-Titel. Ist After the Rain. Ist auch schon abgeschlossen in 10 Bänden. Und erscheint seit September 2018 bei Ultraverse ebenfalls. Und ist auch wieder so einer meiner Favoriten. Also der Manga nicht unbedingt, aber die Story an sich.
Ja, also für mich ist es total schwer, über Band 1 zu reden, weil ich den Anime schon gesehen habe und ja schon viel, 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 viel mehr weiß. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Manga empfunden hätte, wenn ich jetzt den Anime nicht geguckt hätte, ob ich dann auch so begeistert wäre, aber ich kenne halt den Anime, ich kann nichts dagegen tun so. Und ich habe halt den Anime gesehen und ich war halt unglaublich begeistert von diesem Anime, weil der so gut gemacht war einfach. Die Musik, die Kulisse, alles, diese Hintergründe, war total geil. Und ich hätte halt nie gedacht, dass mir eine Story gefällt, wo es eigentlich, ja, oder wo es von außen betrachtet um eine Liebesgeschichte mit einem riesigen Altersunterschied geht. Was ja aber, wenn man sich den Manga dann anschaut, überhaupt nicht der Fall ist. Also eigentlich geht's ja gar nicht darum. Also Akira ist ja verliebt in ihren Chef, der halt irgendwie 20 Jahre älter ist als sie oder so. Und er kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wieso verliebt sich ein junges, hübsches Mädchen in ihn? Also versteht er halt nicht. Und aber es geht eigentlich gar nicht um diese Liebesgeschichte, sondern eigentlich ist es eher so eine Selbstfindungsgeschichte, sowohl auf Akiras Seite als auch auf der Seite des Chefs, weil beide irgendwie noch nicht so ganz wissen, wo sie im Leben stehen und wo sie hinwollen. Und deswegen ist die Geschichte eigentlich so interessant und es ist alles in so einem Slice of Life Gewand, dass man halt Akira so ein bisschen in ihrem Leben folgt und halt die Charaktere drumherum sind auch total liebevoll gestaltet. Und deswegen, ja, also ich bin ja eigentlich auch kein Slice of Life Fan, aber der Manga hat mich halt wirklich irgendwie, ja, abgeholt. Schon mit dem Anime und jetzt hoffentlich dann auch noch mit der kompletten Story dann halt im Manga.
Für mich ist dieser Manga mega schwierig, weil gerade das, was du sagst, ich bin glücklich drüber, dass sie jetzt nicht auf Zwang probiert haben, dass diese Beziehung irgendwie zwischen den beiden funktioniert. Ja. Aber dadurch ist es halt eine Clickbait-Prämisse, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen mit diesem Age-Gap-Ding. Und die andere Sache ist, steht wirklich so ein bisschen im Schatten des Anime, weil dieser Anime, das war so das Erste, ich kannte den auch vorher. Und der Anime ist mega gut da drin, so richtig hochstilisierte Close-Ups von irgendwelchen Dingen zu machen. Ja. Erwarte ich dann im Manga auch, gab es irgendwie nicht so groß. du sagst gerade schon, der Soundtrack, das ist ein Typ, der kommt gar nicht aus dem Anime-Bereich, der den komponiert hat. Das ist einer, der typischerweise für J-Doramas, also diese typischen Fernseh-Dramaserien in Japan, Musik komponiert. Das Einzige, was dann halt noch so in dem Manga drin ist und was halt auch im Anime richtig gut gelungen ist, ist diese Bildsprache, so mit dem Regen, so als Metapher, als so für quasi, ne, dass du gerade in so einer Down-Phase deines Lebens bist, in so einer Selbstfindungsphase.
Ja. Ja, deswegen, ich hoffe halt so ein bisschen, dass dieser Kern, der mir halt auch im Anime schon gut gefallen hat, dass der auch funktioniert ohne dieses Drumherum vom Anime quasi. Also ohne die Musik, ohne irgendwelche richtig geilen Animationen oder irgendwelche Close-Ups. Und ich muss sagen, Band 1 fand ich das schon mal ziemlich gut. Also ich war jetzt nicht so, also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, wie enttäuschend, sondern es war für mich, kamen wieder diese Gefühle hoch aus dem Anime und deswegen hoffe ich einfach, dass das so bleibt.
Also ich kenne den Anime gar nicht, deswegen, ich habe jetzt auch nur Band 1 gelesen bisher und ich muss sagen, er hat mich nicht gut abgeholt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, es geht eigentlich eher um Selbstfindung, dann bin ich schon interessiert, wie es weitergeht, weil das halt ein wichtiges Thema für mich persönlich ist. Aber ich muss halt ehrlich sagen, man wurde als Zuschauer quasi oder als Leser im ersten Band nicht gut mitgenommen, weil da ist halt dieser 25-jährige Chef quasi, der absolute Vollversager ist. Also ich glaube, ich habe selten so einen Versager gesehen im Leben. Und man weiß gar nicht, ich habe nicht verstanden, warum liebt sie ihn? Was liebt sie an ihm? So, das kam noch gar nicht richtig gut rüber, finde ich.
Aber das ist, glaube ich, auch genau die Frage, weil das fragt man sich auch die ganze Zeit. Also man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, warum ist sie in ihn verliebt? Und so nach und nach wird halt so ein bisschen aufgezeigt, was eigentlich ihr Problem ist und was sie bei ihm quasi sucht, was sie selbst nicht hat.
Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Diese Frage wird wirklich eigentlich, also die wird schlüssig beantwortet.
Ja, finde ich auch. Also deswegen bleib mal dran.
Ja, das klingt gut.
Wir können vielleicht auch noch den Storyrahmen ein bisschen weiter aufmachen. Er selber ist eigentlich so, hat studiert und wollte Autor werden. Und führt halt jetzt ein Family Restaurant. Und sie ist halt eigentlich Mitglied in der Leichtathletik AG der Schule gewesen und hat sich dann am Bein verletzt und musste dann halt den Sport an den Nagel hängen.
Also da sieht man halt schon so ein bisschen die Parallelen, ne?
Und es ist krass. Du denkst halt so, jetzt macht der Manga halt so einzelne Handlungs-, also das springt immer so zwischen so zwei, drei verschiedenen Handlungsebenen. Und du denkst so, der Manga kriegt das niemals hin, die irgendwie miteinander zu verweben. Und das klappt tatsächlich gegen Ende ziemlich gut.
Ja, das macht tatsächlich Lust drauf, weiterzulesen.
So. Damit sind wir beim letzten Titel. Und ich weiß nicht, also ich habe das, glaube ich, schon öfter, also, nee, das glaube ich zwei, dreimal in diesem Podcast gesagt, aber das ist jetzt wirklich, also das ist, ich überlege noch eine Sekunde, aber das müsste meine Nummer eins sein, wenn ich so ja. durchscrolle.
Also generell, ich habe mich wirklich schwer getan, wie schon gesagt, dieses Jahr irgendwie ein Highlight zu benennen, weil es wirklich dieses Jahr wirklich viele Highlights einfach gab und die zum Teil auch total auf einer Stufe stehen oder die man einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, weil sie so unterschiedlich sind und weil sie auch aus so unterschiedlichen Genres kommen, was für mich eigentlich auch total untypisch ist, die ja eigentlich eher Mädchenmangas liest, aber dieses Jahr irgendwie gar nicht. Und ich muss auch sagen, Atelier of Witchhead ist der Titel, der sich abgehoben hat. Also der wirklich reingeknallt hat, sag ich jetzt mal.
Erscheint seit Oktober diesen Jahres bei Egmont. Pre-Verkauf ging dann schon auf der Konichi los im September. Aktuell 4 Bände in Japan. Läuft im Monthly Morning 2 bei Kodansha.
Ja, und prinzipiell, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Es geht um Coco, die in einer Welt lebt, wo es halt Hexen und Zauberer gibt, aber die wird, also man wird als solches geboren und sie eben nicht. Sie wäre aber unglaublich gerne eine Hexe. Und in einem Dorf taucht dann halt ein Zauberer auf und sie kann es gar nicht glauben. Und sie beobachtet ihn dabei, wie er zaubert und findet dabei heraus, dass es eben doch nicht so ist, dass man damit geboren wird. Und wird dann quasi sein Lehrling. Und also mal abgesehen von der Story, die halt wie gesagt relativ simpel ist, die Zeichnungen sind halt der Wahnsinn. Also wirklich, die Zeichnungen passen halt perfekt zur Story und sind auch noch total schön. Also du könntest dir eigentlich jede Seite an die Wand hängen. Und ja, also es ist halt, und man merkt schon so ein bisschen, also ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen, man merkt schon so ein bisschen, dass da noch der ein oder andere Twist drin ist. Dass da noch auf jeden Fall viel passieren wird, aber die Charaktere, die jetzt schon da sind, sind halt auch super sympathisch und ja, also ja, ich finde ihn gut einfach.
Ja, da muss ich doch direkt mal eine Frage stellen. Also ich kam leider noch nicht dazu, den zu lesen, auch wenn Band 1 hier schon liegt, aber jetzt, wo du gerade die Story erzählt hast, ist es vergleichbar mit Black Clover?
Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Punkt.
Ah. Na, weil er ja in einer Welt lebt, wo alle zaubern können, nur er nicht.
Ach so, nee, also nee.
Also tatsächlich, ich habe bei Anime nicht. Fights habe ich diesen Vergleich gemacht. Der ist tatsächlich über 20 Ecken, dieser Vergleich.
Der ist wirklich sehr, sehr weit weg.
Aber der funktioniert okay. Im Prinzip. Wenn du ich finde, Radiant ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher, der Vergleich. Wobei, so eine Mischung aus Radiant und Black Clover. Wenn du den Hauptcharakter nimmst, ihn komplett wegschreist und durch Coco ersetzt, dann hast du in etwa Atelier of Witchhead. Aber dadurch, dass du diesen Hauptcharakter austauschst, veränderst du alles. Weil damit hast du keinen Shonen-Manga mehr.
Ja, aber es funktioniert, also für mich funktioniert der Vergleich gar nicht, weil also, weil es geht ja nicht darum, dass nur Coco nicht zaubern kann, sondern generell alle Menschen können nicht zaubern, außer halt Hexen und Zauberer, denkt sie. Ist aber nicht so. Und das ist doch bei Black Clover völlig anders, weil er irgendwie der Einzige zu sein scheint, der einfach keine magischen Kräfte hat. Verstehst du? Deswegen funktioniert der Vergleich für mich gar nicht.
Okay, dann hat es nur so funktioniert, wie du eben die Storybeschreibung quasi erzählt hattest.
Ja, also wie gesagt, es geht halt einfach darum, dass generell Menschen können nicht zaubern, ist ein Fakt in dieser Welt, den alle wissen, außer geborene Hexen und Zauberer. Und das verändert sich aber so extrem, dadurch, dass sie eben herausfindet, wie er zaubert, ja, findet sie halt heraus, dass doch jeder
sagen,
ja, komm,
dann sag's. Wir haben ein sehr komplexes Magiesystem in diesem Manga drin. Also, dass Leute zeichnen es halt quasi in einen Kreis und da drin sind halt dann so dein Wappen, irgendwie, sag ich mal, ein Feuersymbol und da drumherum Pfeile. Das ist zum Beispiel ein Wappen mit einem Feuersymbol und dann Pfeile irgendwie, die nach außen zeigen und dann wird das, oder Pfeile, die nach oben zeigen, dann wird daraus ein Feuerball, der in der Luft fliegt oder sowas. Und so kannst du dir irgendwie diese ganzen Zauber irgendwie auf solche Wappen und Pfeile runterbrechen. Das ist eigentlich mega cool gemacht.
Man muss aber dazu sagen, dass du eine spezielle Tinte dafür brauchst, ne? Also, das finde ich schon wichtig, weil es kann jetzt nicht jeder Otto-Normalverbraucher zu Hause sich irgendeinen Magiekreis zeichnen und dann kann der zaubern. Nein, er braucht so eine spezielle Tinte, die aus dem Baum gewonnen wird. Und dann kann aber theoretisch jeder zaubern. Und das ist halt das, was sie herausfindet und was für sie natürlich alles verändert, weil sie wollte schon immer eine Hexe sein und dachte immer, sie kann das nicht. Und jetzt plötzlich ist diese Möglichkeit da.
Ist auch mega cool, wie der Manga so ihren Hintergrund sich nutzt, also als Tochter von so einer Schneiderin. Und deswegen ja. ist sie halt mega, mega gut so, also sie kann überhaupt nicht mit so einem Füller diese Kreise da zeichnen, aber sie ist mega gut mit diesem Markierstück, was du als Schneider da hast.
Ja, also sie hat halt, sie kann halt gerade Linien super und so, weil ist ja klar, sie musste ja mehr die Stoffe abschneiden und alles. Das kann sie total gut, aber wenn es dann darum geht, einen Kreis zu zeichnen, wird es schwierig.
Einer meiner Lieblingsszenen aus dem zweiten Band, also mal nebenab von diesen mega künstlerisch gestalteten Panels, irgendwie mit also in so Kirchenfenster oder Kinderbuchoptik, ja. ist ja tatsächlich auch die Story, dass du so eine Antagonistenfraktion hast, die auch Coco dann irgendwie mal dieses so ein Zauberbuch gegeben hatten, was Menschen normalerweise nicht bekommen dürfen. Und sie dann halt dadurch aus Versehen so ihre ganze, also ihr Heimathaus so versteinert. Eine meiner Lieblingsszenen ist, wo dann Tetia, einer von diesen anderen Auszubildenden, Coco erzählt, in einer recht intimen Szene, als sie von einem Drachen bedroht werden, von ihrem Kindheitstraum so auf so einer Wolke ja. so einen Mittagsschlaf halten zu können. Und Coco meint dann halt so irgendwie so, ja, das ist die Idee, so können wir den Drachen besiegen. Bam, neues Kapitel. Wir sind in der Zeit nach vorne gesprungen, sehen diesen fertigen Zauberkreis, Flashback zurück und wir sehen dann quasi, wie die ihre Köpfe zusammenstrecken und diese Prototypenwolke von Tetia so Stück für Stück den Zauberkreis verbessern. Und dann geht's halt wieder zurück und der Plan wird halt dann ausgeführt.
Ja, also wirklich ein richtig gutes Pacing einfach.
Und nebenbei halt dann auch immer noch so diesen Blick so zu Crypheil rüber, deren Ausbilder, Magiermeister, der total verzweifelt ist und nach seinen Schülerinnen sucht. Das ist mega gut vom, also wirklich mega clever vom Storytelling.
Ja. Sehe ich auch so. Und ich kann mir einfach bei diesem Manga auch richtig gut vorstellen, dass der halt über viele Bände auch begeistern kann. Also, dass der eben nicht bei Band 7 angekommen nicht plötzlich langweilig wird, sondern dass da immer wieder was Neues aufgebaut wird und dass die ja auch vorankommen, weil dadurch, dass Coco zusammen mit zwei anderen noch die Lehrlinge sind, gibt es da so viel Progress, der halt einfach passieren kann. Und die Agathe, mit der sie zusammen lernt, die ist ja zum Beispiel schon total gut eigentlich. Der fehlt aber halt diese Emotionalität, die Coco hat. Also die können auch voneinander noch lernen. Und deswegen ist das schon echt spannend und das kann eine richtig gute Geschichte noch werden.
Super Schlusswort.
Jo.
Und auch wenn wir jetzt mit unserer Liste offiziell durch sind, Zeit für Honorable Mentions. Was hätte es fast auf diese Liste geschafft, Mia?
Also ich hätte auf jeden Fall noch Color of Happiness nennen wollen. Weil der hat mich wirklich richtig mitgenommen, der erste Band. Und da sollte man auf jeden Fall mal reingucken, wenn man mal eine etwas andere Story haben möchte. Ich möchte es auch nicht zu viel sagen, weil das hier quasi nur Erwähnungen sein sollen.
Genres?
Kann ich gar nicht richtig sagen.
Naja, es ist so ein bisschen, eigentlich ist es Romance, aber so ein bisschen seltsam, weil es um Entführung geht.
Genau, es geht um ein entführtes Mädel und ihren Entführer, der gleichzeitig ihr Stalker ist. Und was ich hier auch noch auf jeden Fall erwähnen möchte, ist Green Worlds. Der ist bei Manga Cult erschienen und der hat mich von der ersten Seite quasi einfach so dermaßen überzeugen können, was Action und alles angeht. Also es ist quasi so ein bisschen, man kann es wie eine Zombie-Welt vorstellen, wo es aber keine Zombies gibt, sondern Pflanzen, die die Menschen angreifen und ausrotten und töten.
Olga, hast du noch ein paar Titel für uns?
Ja, auf jeden Fall. Also, was so ein bisschen so mein Geheimtipp ist, weil ich finde, den lesen viel zu wenig Leute, obwohl der richtig gut ist, ist Requiem of the Rose King. Und das ist quasi eine Umsetzung von mehreren Shakespeare-Stücken. Na. So ein bisschen abgeändert, aber der Zeichenstil ist richtig krass, also wirklich wunderschön. Und diese Stories, das ist einfach was für Leute, die so auch diese History-Serien mögen, so Tudors und sowas. Die werden auf jeden Fall mega Spaß mit dem Manga haben. Der macht wirklich richtig Spaß, weil es heute so eine Geschichten auch nicht mehr gibt. Also heute denkt sich niemand mehr sowas aus, wie irgendwer ist in seine Mutter verliebt oder so eine Sachen. Sowas denkt sich heute keiner mehr aus. Funktioniert in dem Manga aber wunderbar.
Und dann kam Anime und Manga.
Ja, genau. Dann würde ich auf jeden Fall noch nennen Perfect World von Egmont. Mal ein ganz anderer Romance-Manga, weil es quasi um ein Pärchen geht, wo der Typ im Rollstuhl sitzt. Und es wird auch doll darauf eingegangen, also was ich daran so gut finde eigentlich, weil es wird wirklich die harte Realität gezeigt, was überhaupt so ein Mensch im Rollstuhl für Probleme auch hat, außer jetzt, dass es eben nicht überall barrierefrei ist, sondern auch für gesundheitliche Probleme. Und das, darauf wird schon stark eingegangen und das finde ich richtig gut. Und als letztes würde ich auf jeden Fall noch nennen Blue Flag, den ich gerade erst gelesen habe, von Carlsen. Ist ein Romance-Titel. Ja, wir haben schon vorher mal drüber gesprochen. Carlsen hat schon ziemlich gespoilert auf ihrer Seite. Der Klappentext ist wiederum sehr undurchsichtig. Letztendlich geht es eigentlich um drei Schüler, zwei Jungs und ein Mädchen. Und das Mädchen ist in den einen Jungen verknallt. Das funktioniert aber nicht so gut, weil der ist eigentlich in seinen Kumpel verliebt. Und das, ja, also es gibt ein ganz böses Love Triangle quasi. Und,
zwischen zwei Typen und
genau, und ein Mädchen.
Interessant. Und wir müssen dazu sagen, das ist ein Shonen-Jump-Titel aus Shueisha.
Genau.
Also es ist definitiv Zielgruppe männlich. Ich weiß nicht, wie das
genau
funktioniert, aber.
Das sieht man aber auch am Zeichenstil, was wahrscheinlich viele abschrecken wird erstmal, aber ich finde gerade den Zeichenstil super gut dafür, weil es halt eben auch so ein bisschen zeigt, dass es mal was ganz anderes ist.
Also meine zwei Titel, das ist auch so Brigade 2. Dieses Jahr ist halt im Prinzip immer bangerkalt für mich gewesen. Titel 1, Aposims, Land der Puppen, kommt von Tsutomu Nihei, das ist der ist der Blame-Mangaka. Und im Prinzip macht er alles wie immer, macht halt so eine richtig weite Welt auf. Ich finde so ein bisschen, Blame hat einfach so eine Stimmung, die sehr eng ist. Da passt sowas ganz gut. Hier finde ich so ein bisschen das Problem, du hast halt nur so zwei, drei Charaktere, dem diese Geschichte folgt. Und dadurch siehst du von dieser weiten Welt irgendwie nichts, sondern nur diese zwei, drei Charaktere plus halt ein, zwei Gegenspieler.
Ja gut, aber das kann ja noch kommen, ne?
Trotzdem guter Manga.
Ja, ich habe bisher nur Band 1 gelesen und ich kenne Blame auch nicht. Ich habe also überhaupt gar kein Vorwissen. Und fand Band 1 echt ziemlich gut und habe mir den jetzt auch selbst geholt, nachdem ich ihn vorher in der Bibliothek gelesen habe. Also ich werde da auch auf jeden Fall dranbleiben.
Titel Nummer 2 für mich ist Das Land der Juwelen. Entscheidet sich im Prinzip erst in ein paar Tagen, wie gut dieser Titel wirklich ist. Wenn dann Band 2 raus ist bei uns.
Ja,
geht das mir genauso. Das ist halt Das Land der Juwelen macht halt auch wieder so richtig viele metaphorisch mit diesen Edelsteinen macht das so richtig viele Parallelen irgendwie als Kritik irgendwie an unserer Gesellschaft auf. Also da haben wir halt irgendwie so diese eine, die richtig gut kämpfen kann, aber halt nur nachts, also weil die einzige ist, die nachts, weil diese Edelsteine, die brauchen halt die Sonne, um sich bewegen zu können, also nicht schwerfällig. Und deswegen ist die immer nachts unterwegs, aber sie ist halt eigentlich auch mega verletzlich, ja, Edelsteine, so von der Härte, vom Härtegrad her. Und deswegen wird sie von anderen irgendwie so gemobbt, weil sie ist eine Kämpferin, aber hält nichts aus und dann ja, soll sie halt Nachtwache machen, weil nachts werden die sowieso nicht angegriffen. Und solche Anspielungen auf irgendwelche Arten von Menschen.
Da muss ich dich aber kurz unterbrechen, weil du sie die ganze Zeit sagst, aber es ist ein Knackpunkt in diesem Manga quasi, dass du geschlechtsneutrale Pronomen hast.
Ja, das stimmt. Also das war für mich tatsächlich auch das Kaufargument, weil ich halt einfach wissen wollte, wie funktioniert das mit den geschlechtsneutralen Pronomen? Kann ich das in meinen Lesefluss einbinden oder stört mich das? Und ich muss sagen, es hat mich überhaupt gar nicht gestört.
Ich kenne aber auch Leute, die es stört. Also mich stört es persönlich auch nicht.
Also mein Problem an dem Manga ist momentan noch, dass ich die Charaktere nicht auseinanderhalten kann. Und dann funktioniert ganz vieles einfach auch nicht mehr, wenn du nicht mehr weißt, wer das schon jetzt ist, der da gerade redet. Also deswegen, ich werde, bevor ich Band 2 lese, Band 1 nochmal lesen und Band 2 dann gleich hinterher und dann werde ich auch entscheiden, ob ich weiterlese und ja, ob das mein Ding ist.
Ist auf jeden Fall, also das ist im Anime deutlich einfacher mit den unterschiedlichen Haarfarben. Letzte Pflicht für heute. Wir wagen noch einen kleinen Ausblick auf 2019. Springt einen von euch direkt irgendeinen Titel ins Auge, wo er sich denkt, ist sowas von gekauft, das ist ein No-Brainer.
Also für mich ist das auf jeden Fall Devil's Line. Also weil von den bisherigen, es tut mir leid, von den bisherigen Ankündigungen, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher sind die Ankündigungen für mich persönlich noch nicht so krass. Da sind eher, ja, ich sag mal, Fortläufer für mich dabei, wo ich mich eher drauf freue, halt sowas wie Weiterführung von XXMe oder Weiterführung von Might Summer oder so, wo ich völlig abgehe. Aber von den neuen Sachen ist es tatsächlich Devil's Line, einfach weil ich fand den Trailer zum Anime damals schon richtig geil und war mega, war mega sauer, dass man den hier nicht legal gucken konnte. Und deswegen freue ich mich total auf den Manga.
Das ist so ein bisschen vielleicht auch Devil's Line, der Anime ist von dem Studio Platinum Vision und die machen eigentlich nur Anime mit Zielgruppe weiblich. Deswegen bin ich raus.
Ja, siehst du, wunderbar.
Siehst du, genau.
Ist angekommen.
Nee,
ist
aber
angekommen.
Der Manga ist tatsächlich mega beliebt im Ausland. Was haben wir noch? Wir haben, ne, ich bin eine Spinne, ne, und leider nur als Manga.
Ja, aber das ist ja schon mal der erste Schritt. Das heißt ja, vielleicht kommt die Light Novel auch irgendwann her.
Ja, aber wer soll's probieren? Also Manga-Kalt wird das nicht probieren.
Ich hoffe aber irgendeiner, also ich spreche auch gern mit jedem Verlag auf einer Convention und überzeuge die davon, weil ich unbedingt diese Light Novel einfach lesen will, aber auf Englisch ist es mir halt leider zu anstrengend. Aber Englisch Manga lesen geht ein bisschen besser. Deswegen, also ich habe die ersten paar Kapitel von Ich bin eine Spinne, na und schon gelesen auf Englisch. Und ich muss sagen, ich war einfach von vornherein so überzeugt von ihr. Also es geht wirklich um eine Spinne. Es ist, ja doch, es ist eine Isekai-Geschichte in dem Sinne, weil sie halt einfach wiedergeboren wird in dieser Spinne. Und ja, es ist eine Spinne. Ich habe eine Spinnenphobie, ja. Und im ersten Moment dachte ich mir so, kann ich den Manga echt lesen? Und da war auch wieder dann Fuma, diese treibende Kraft dahinter, die quasi gesagt hat, ja, es ist so geil, du musst das lesen. Und sie hat mich wirklich von Anfang an überzeugen können, was sie so erlebt, weil sie beginnt halt in so einer Art Dungeon quasi. Und da ist auch wieder dieses schöne, wir wachsen mit ihr zusammen. Sie weiß auch nicht mehr als wir. Und dieser Manga ist wirklich so schön, dass ich mich so dermaßen drauf freue, dass der hierher kommt. Und ich werde ihn aber wirklich auch jedem empfehlen, weil das einfach so schön ist.
Es ist nicht so, dass unsere Twitter-Bubble das schon seit Jahren tut und mit ersten Früchten, wie die
Lizenzierung
vielleicht zeigt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es Zufall. Egal, was ich mega geil finde an dem Manga, letztes Wort dazu, sie ist halt dann quasi dort halt auch alleine. Und sie interagiert quasi immer so mit dieser Systemansager-Stimme. Sagt dann irgendwie so, hey, hättest du nicht 2 Minuten früher mich hochleveln lassen können, dann wäre der Kampf viel einfacher gewesen. Ich hatte Todesangst, was soll der Scheiß? Und das ist mega cool.
Ja, es sind so diese süßen Selbstgespräche auch, die sie einfach führt.
Oder wo sie dann diesen Wels da, den Catfish, so die ganze Zeit sich darauf freut, wieder welche zu fangen und zu essen. Super süß. Ich weiß nicht, wie krasse Endlosschonen-Fans wir sind. Ich glaube nicht, deswegen handle ich die mal ganz schnell ab. Wir haben nächstes Jahr Dr. Stone. Das ist ein weiteres Werk von Boichi. Geht in Japan total ab, kriegt jetzt auch ein Anime. Ich glaube, im Juli diesen Jahres, nächsten Jahres kommt der Anime.
Also ich freue mich total auf den Manga. Ja, also weil Fuma liest den und der ist so dermaßen begeistert davon und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass es hieß, der kommt hierher, weil Fuma hat auch mehr auf der Konichi, glaube ich, war das mehreren Verlagen dann gesagt, ey, hier, holt mir bitte Dr. Stone.
Das ist auch, also aus Industriesicht ist der auch wieder geil, weil Boichi, der Autor, der Mangaka, normalerweise ist es so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, wenn du einen Mangaka viel promotest, dann gehen auch deren Folgewerke zu dir, weil macht halt einfach, du verkaufst dann mehr als wir, macht halt einfach Sinn. Aber jetzt hat sich Egmont diesen Original von ihm geholt und jetzt holt sich Carlsen auf einmal Dr. Stone. Du siehst hier, welche beiden Verlage gerade Geld in die Hand nehmen.
Ja, das stimmt.
Egal, Dr. Stone geht's um ein Licht, was auftaucht. Auf einmal sind alle Menschen zu Stein geworden und es gibt aber jemanden, der halt das Ganze überlebt hat und dann mit seinem Kindheitsfreund, der total auf Wissenschaft steht, die sich so eine neue Gesellschaft aufbauen wollen, aber die holen auch jemand anderen aus dem Stein, der halt, weil wegen seiner Kraft, die er hat, also körperlicher Kraft, weil da die Tiger zum Beispiel aus dem Zoo ist, halt rumrennen wild. Und der wird dann so ein bisschen zu den Gegenspieler von denen, weil der eine ganz andere Vorstellung von der Gesellschaft hat. Der will nämlich die Erwachsenen loswerden. Die sind nämlich voll unrein. Und schuldig und befleckt und böse für die neue Gesellschaft. So, nächster Titel, Eden Zero, vom Fairy Tail Mangaka, sein neues Werk. Ja, wie Fairy Tail, ne?
Es sieht einfach 1:1 aus wie Fairy Tail. Die Charaktere, wenn du dir die Beschreibung durchliest, sind 1:1 wie bei Fairy Tail. Da frage ich mich halt wirklich, was ist denn das Verkaufsargument? Also, was ist das Argument, warum ich mir jetzt diesen Manga kaufen soll und nicht Fairy Tail? Also, das ist, ich glaube, das ist wirklich nur ein Titel für Leute, die eh schon Fairy Tail lesen und einen neuen Fairy Tail Manga haben wollen.
So, und der dritte Shonen-Titel ist Black Torch. Schon recht lange angekündigt seit Animagic 2018 bei Kaze-Manga. Weiß jemand, worum es geht?
Nee, keine Ahnung, aber ich werde die mir angucken.
Ich habe nur irgendwas mitbekommen, so irgendwie so ein Nachfahre von Shinobis und kann irgendwie mit Dingens, mit Tieren sprechen.
Ja, keine Ahnung, der hat irgendeine Superpower, weiß ich nicht.
Eure Titel.
Wo ich mich sehr, sehr drauf freue, ist auch Barakamon. Der erscheint bei Ultraverse und ich habe den Anime geguckt, der ist so wunderschön und deswegen freue ich mich richtig drauf, nochmal da reintauchen zu können, diesmal im Manga. Und wie kann man das gut erklären, worum es geht?
Kann ich dir leider nicht helfen, ich habe ihn nicht geguckt.
Also es geht im Prinzip halt darum, dass es geht halt um einen Typen, der ist, ich weiß gar nicht, ob er Kalligraphiemeister ist.
Kalligraphiemeister, genau.
Ja, genau, ist er halt. Und er steckt quasi in so einem Tief, also in so einem künstlerischen Tief. Und damit er da wieder rauskommt, entscheidet er sich halt, irgendwie zu seiner Familie oder sowas zu fahren. Also auf eine Insel quasi. Und da muss er dann quasi mit den Dorfbewohnern, die da halt auf dieser Insel sind, einfach interagieren quasi, obwohl er am liebsten sich eigentlich zu Hause einschließen möchte und niemanden sehen möchte. Und da ist halt dieses kleine Mädchen und das nervt ihn bis zur Weißglut und man spürt richtig so, ja, mich würde die jetzt auch so richtig nerven, wenn ich an seiner Stelle wäre. Und es ist einfach so süß gemacht und sie holt ihn quasi aus diesem Tief so raus. Das ist halt Slice of Life. Aber wirklich so wunderschön, dass es einfach dich so mitnimmt in diese, auf diese schöne Gefühlswelle quasi.
Ich habe vorher davon noch nicht viel gehört. Ich habe halt auch bloß gehört, ja, Anime total toll und keine Ahnung. Und ganz viele haben sich gefreut, dass der Manga kommt, weil er sich auch schon lange gewünscht wurde. Aber von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, weiß ich kaufe ihn nicht, weil wenn ich schon höre, okay, du bist dann auch genervt von ihr, dann denke ich mir schon, oh Gott, nein, das wird nichts. Also ich werde mega genervt von diesem Mädchen sein einfach und deswegen lasse ich das, glaube ich, lieber.
Also es ist wirklich eigentlich ein verdammtes Meisterwerk, wirklich. Aber das ist zum Beispiel auch Pack der Yokai, beziehungsweise Natsume's Book of Friends und ich habe das Gefühl, das schlägt so ein bisschen in diese Zielgruppe rein und die ist in Deutschland halt einfach zahlenmäßig sehr klein.
Ja, also Olga, ich muss auch sagen, sie nervt mich nicht, nur ich wäre an seiner Stelle, wenn er wäre genervt, aber ich finde sie unfassbar süß und ich mag sie total und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn sie einfach auf der Bildfläche erscheint und das ist halt einfach so dieser ja, freudige Klops-Mensch einfach, die nimmt dich mit ihrer Freude und er kann gar nicht anders, als gut gelaunt zu sein. Und das finde ich halt das Schöne.
Na, mal gucken. Ich werde reinschauen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn kaufen werde. Das werde ich dann entscheiden, weil ich ja auch, wie gesagt, halt kein Fan von Slice of Life bin. Ich brauche einen roten Faden und wenn der nicht da ist, dann bin ich raus.
Es ist ein roter Faden auf jeden Fall vorhanden. Durch seinen Job quasi, durch seine Berufung.
Das ist ja schon mal gut.
Vielleicht ist er eher violett. Nicht ganz so kräftig.
Ja, aber er ist da.
Anderer Titel.
Ja, Cells at Work, freue ich mich auch sehr, sehr drauf.
Den hätte ich jetzt auch genannt.
Ah, sehr gut.
Also, weil ich bin einfach mega gespannt drauf, was das wird, weil ich habe den Anime auch nicht gesehen. Ich würde ihn mir vielleicht nochmal angucken vorher. Aber ich finde diese Idee, halt ein Manga daraus zu machen, was in deinem Körper quasi passiert, was da also alles zu personifizieren, finde ich total spannend und bin ich mal echt gespannt drauf, wie das so ist.
Ja, ich habe halt auch als Kind dieses Mein Körper, was ist das? Sehr viel geguckt und das hat mich halt schon geprägt, muss ich ehrlich sagen. Und das jetzt als Anime quasi, fand ich von der Grundidee her schon cool. Und ich habe jetzt leider nur die erste Folge gesehen, aber die hat mich so richtig überzeugen können, weil es einfach so geil gemacht ist, diese Zellen in deinem Körper wirklich zu personifizieren und ihnen ein Aussehen zu geben und ein Outfit und keinen Charakter. Und du lernst quasi auch mit dazu. Also ich denke mir, dass es im Manga vielleicht dann noch ein bisschen besser ist, weil man da Zeit hat, sich die Infos durchzulesen. Ich hoffe natürlich, es sind auch diese Infos dabei, aber im Anime ging mir das ein bisschen zu schnell an manchen Stellen, dass ich da jetzt was lernen würde.
Die Thrombozyten-Lolis, die dann die aufgeschrammten Wunden dann mit Schorf versorgen.
Ja, oder diese Päckchen halt von A nach B tragen und das ist so süß gemacht.
Wenn du dir so vorstellst, dann wie so, what the fuck, du willst gerade CO2 in die Lunge transportieren, bist du des Wahnsinns? Oh, Entschuldigung, ich bin falsch abgewogen.
Ja, genau, diese mega Hauptcharakterin, lustig, die sich dauernd verläuft in der ersten Folge. Es ist einfach so süß, ich freue mich so richtig auf die.
Ich habe den sogar an meinem Rucksack, habe ich die Hauptcharakterin und Schlüsselanhänger.
Ja, das ist cool.
So, ich hätte jetzt noch genannt, untypischer Titel für mich, Ein Freund zum Verlieben, weil es vom Werk ist sehr untypisch.
Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Nee, weil es ein Manga vom Oreno, My Love Story, wie heißt der? Oremonogatari, genau. Mangaka, wo du diese Romanze hast, so zwischen diesem richtig muskulösen, aber auch breiten männlichen Hauptcharakter und dieser kleinen, zierlichen Persönlichkeit als weiblichen Hauptcharakter.
Ja, also das ist für mich auch das Kaufargument. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Manga geht. ich sehe den und weiß, ich werde den kaufen.
Ja, also ich habe mir ein paar von den Ankündigungen angeguckt und da ist der mir halt von Kase sofort ins Auge gefallen auch. Jetzt auch gar nicht, ich wusste auch gar nicht, dass das von der Mangaka ist. Aber ich fand halt die Story sehr interessant. Also jetzt nur grob zusammengefasst, was ich da gelesen hatte, war halt, sie ist halt ein ganz normales Oberschulmädchen quasi und es ist total unfair, dass sich jeder verliebt und glücklich ist, nur sie halt nicht.
No.
Und deswegen versucht es mit ihrem besten Freund quasi. Und no. Weiß halt nicht, sie weiß halt nicht, ist das der Richtige, passt das zusammen? Und einfach mal probieren. Und das ist das Kaufargument, sage ich jetzt mal, für mich. Also weil die Zeichnungen auch sehr gut aussehen. Und ich freue mich halt quasi einfach darauf, das mit ihr zu erleben, dieses Abenteuer.
Das ist ja eigentlich voll die Was-wäre-wenn-Story, ne? Das ist ja so ein bisschen zurückversetzt in die eigene Schulzeit. Und was wäre eigentlich gewesen, wenn ich einfach mal meinen besten Kumpel zum Freund genommen hätte? Bin ich aber sehr gespannt drauf.
Ich glaube, wenn ich ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwie ein 14-jähriges Mädchen wäre, ich glaube, mir könnte diese Geschichte auch irgendwie menschlich weiterhelfen. Also es wird echt ein schwieriges Season, mich da reinzudenken. Wow.
Ja.
Ich bin mir dann jetzt auf einmal doch nicht mehr so sicher. Na, weil Oremonogatari hat wirklich sehr universal funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja,
das klingt gerade so cool. Von der Story echt so, oh, das wird echt anstrengend, sich da so reinzudenken.
Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, es sind bereits 7 Bände erschienen und es ist noch nicht abgeschlossen. Da frage ich mich halt, ob da wirklich so viel zu erzählen ist.
Ja, aber man kennt es ja, ne? Dann kommt noch da so ein Rivale um die Ecke und keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich relativ typisch ablaufen. Ja,
immer noch besser, als so ein Osamu-Game dreimal ablaufen zu lassen oder bei ja, Remember gut. Irgendwie diese Leichensuche noch 5-mal und dann bei Real Account noch 3-mal die Protagonisten ändern. Ich merke schon, wir hören heute wieder auf einer hohen Note auf.
Ja, ich glaube auch.
Ist noch irgendein Titel 2019 dabei, den ich jetzt total, also den wir jetzt total vergessen haben?
Ich glaube, der einzige, der mir jetzt noch so ins Auge sticht, wäre Queen Zaza. Da kann ich aber auch wenig drüber sagen, weil ich eigentlich relativ sofort den für mich ausgeschlossen habe, weil das halt wieder so eine Adventure-Story ist. Aber er sieht halt mega gut aus. Also ich habe schon von einigen Ecken jetzt gehört, das sieht so ein bisschen Ghibli-like aus und finde ich so zum Teil auch. Also die Zeichnungen sehen schon echt extrem gut aus, deswegen bin ich noch so ein bisschen am Schwanken, ob ich da nicht vielleicht doch mal reingucken soll. Und der erscheint bei Manga-Kult und vom Manga-Kult habe ich noch nicht so viel und da würde ich vielleicht dann doch mal reingucken.
Das ist auch, also mir schwärmt halt Michael, der Programmleiter von Manga-Kult, schwärmt mir seit ich ihn kenne, liegt er mir in den Ohren und meinte halt so, oh, es ist so eine richtig coole Geschichte, so im Naoji-Kai-Stil, so ein bisschen von diesem Drachenjäger.
Drachenfänger.
Fänger.
Der halt auch so ein bisschen, also der ist auch so ein bisschen so ein Gourmet ist.
Okay.
Also ich muss sagen, ich freue mich tierisch auf den Manga. Also ich habe sehr, sehr viel von Manga kalt, deswegen war für mich irgendwie von vornherein klar, den brauche ich auch, wenn der kommt. Und es ist halt wirklich, es sieht wirklich aus wie Nausicaä, einfach von den, jetzt zumindest vom Cover her. Und ich freue mich da einfach richtig drauf. Weil Drachen ist ja auch so eine Sache, die jetzt nicht so häufig thematisiert wird, sag ich mal. Und dann auch
Und
mit einem
Drachenfleisch
Luftschiff.
erst.
Ja, das auch.
Ja, das stimmt, ja.
Gut, dass wir den noch mit reingenommen haben. So.
Ja.
Wir schweigen aber jetzt alle drei gemeinsam sowieso weiter, weil wir sind durch.
Yay.
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Oh
Und vor
ja,
allem halt auch
danke.
vielen Dank, dass ihr beiden da wart.
Sehr gerne.
Oh ja, gerne.
Olga, dich findet man auf Twitter. @SpeckOlga.
Genau so ist es.
Ein sehr geschätzter Twitter-Kanal, das sage ich jetzt nicht von mir, also das meint, das ist, also wenn man Leute fragt, ist das so,
Ja,
würde ich so
definitiv.
sagen.
Oh Gott.
Ey, jetzt wird so, so
Jetzt wird's richtig
Fremdschwecke, ne?
peinlich.
Ein sehr geschätzter Account, wenn es um Manga geht.
Vielen Dank.
Schnell runtergebrochen.
Genau, dann mache ich schon mal eine super Überleitung, weil bei Olga geht es nicht nur auf dem Twitter-Account um Mangas, sondern genauso auch um Animes und um Serien und um Filme auch teilweise. Und genau das behandelt nämlich auch der Blog von mir und Fuma, den ich ja jetzt auch einige Male genannt hatte. Ihr findet uns nämlich auf www.houseofanimanga.de und da geht es halt um Animes, Mangas, Comics, Games, Serien, Filme, Light Novels und vieles mehr. Und wir posten täglich und das meiste sind Reviews.
Auch sehr zu empfehlen für Tipps und für volle Schränke.
Dankeschön.
Ansonsten einfach auf Conventions daneben stellen
Ja,
und
genau.
einmal das komplette Verlagsprogramm abklappern, was man noch nicht besitzt. So. Ansonsten wird man mir auch im Lebensmut-Podcast.
Oh ja, das
Wo
stimmt, da
wir hatten ja
gibt's.
eben schon das Thema Selbstfindung, mal ganz kurz bei einem Manga.
Ja, danke. Darum geht es in dem Podcast wirklich eher, dieses Selbstfinden, sich selbst wiederfinden. Also, wenn sowas interessiert, kann da gerne mal gucken. Auf Twitter ist der unter Lebensmut-Pod zu finden.
Und damit sind wir durch.
Bye bye.
Tschüss.
Tschüss.